Mama, die Antonia ist weg. Das war der Moment. Morgendämmerung, im Zelt, in unserem Garten. Ich, gerade wach geworden, schaute mich um und sah, dass meine Freundin nicht mehr da war. Meine Mutter fuhr von der Campingmatte hoch. Was? Ihr Gesicht war bleich im Licht der Dämmerung, das durch die Zeltwand sickerte. Ihre Haare standen in Büscheln vom Kopf ab. Die Antonia ist weg, wiederholte ich. Dort, wo am Abend zuvor neben mir meine Freundin gelegen hatte, lag jetzt nur noch ein verknüllter Schlafsack. Dieser Moment war nicht der Beginn, aber es war der Augenblick, der meinem Abenteuer Nummer 2 seine Richtung gab. Oder sein Thema, oder sein, ich weiß nicht was, jedenfalls war das der Moment. Oh Gott, stammelte meine Mutter und strampelte die Decke von ihren Beinen. Sie schlafwandelt schon wieder. Schlafwandler, das habe ich inzwischen im Internet nachgelesen, sind Leute, die im Schlaf aufstehen und herumgehen. Sie haben dabei die Augen offen und reden sogar manchmal. Trotzdem schlafen sie. Und wenn sie aufwachen, wissen sie nichts mehr von dem, was sie als Schlafwandler gemacht haben. Ich hatte keine Ahnung, dass Antonia eine Schlafwandlerin ist. Bis etwa 3 Stunden vor dieser Morgendämmerung. Im Zelt war es stockfinster. Ich wurde davon wach, dass jemand auf mich drauftrat. Aua! Meine Mutter wachte auch auf und schaltete die Taschenlampe an. Und da sahen wir Antonia, die im Zelt herumwankte.
Muss Pipi,
brabbelte sie. Meine Mutter sprang auf und fasste sie an der Hand. Soll ich dich ins Haus führen? Fragte sie. Antonia antwortete nicht, sondern wimmerte ganz merkwürdig. Meine Mutter zog den Reißverschluss am Zelteingang auf und sie und Antonia verschwanden. Ich blieb in der Finsternis zurück und lauschte mit aufgerissenen Augen auf die leisen Nachtgeräusche im Garten. Antonia ist sonst mehr so der fröhliche Typ. Wimmern hatte ich sie vorher noch nie gehört. Nach einer Weile kam meine Mutter mit ihr zurück. Antonia schwankte zu ihrer Matte, ließ sich auf den Schlafsack fallen und rührte sich nicht mehr. Sie musste auf die Toilette, flüsterte meine Mutter. Schlafen wir weiter. Ja, und dann eben im Morgengrauen, ich weiß jetzt, warum das so heißt, wachte ich wieder auf und Antonia war weg.
Wo ist sie bloß hin?
Bibberte ich. Das Morgengrauen ist ganz schön kalt. Meine Mutter antwortete nicht. Sie betastete den Zelteingang. Der Reißverschluss war zu. Dann beugte sie sich über mich, wühlte Antonias Schlafsack beiseite und da lag sie, Antonia, zusammengerollt wie ein kleiner Igel und schlief. Sie war diesmal gar nicht geschlafwandelt. Sie hatte nur unter ihrem Schlafsack versteckt gelegen. Meine Mutter ächzte und ließ sich auf ihre Matte zurücksinken.
Nie wieder Zelt, hörte ich sie murmeln. Nie wieder Zelt.
Als ich Antonia später von ihrer Schlafwandelei erzählte, zuckte sie bloß mit den Schultern. Stimmt, das mache ich manchmal. Und damit war das für sie erledigt. Für mich nicht. Ich glaube, jetzt sollte ich kurz was über mich erzählen. Ich heiße Hannes und ich will Abenteurer werden. So richtig als Beruf. Das geht. Es gibt genug Leute, die davon leben, dass sie den Atlantik auf einem Floß aus Plastikpfandflaschen überqueren und hinterher allen erzählen, wie furchtbar seekrank sie waren. Meine Mutter ist von meiner Berufswahl nicht begeistert. Sie hat Angst, dass mir was passieren könnte. Aber nach meinem letzten Abenteuer, dem mit der Nummer 1, hat sie eingesehen, dass ich das wirklich unbedingt will. Auch wenn ich auf den ersten Blick nicht der geeignetste Typ dafür bin. Ich bin nämlich etwas ungeschickt. Naja, sehr ungeschickt, um genau zu sein. Ich glaube aber, dass sich das durch Training mit der Zeit geben wird. Und ich wusste auch schon, wer der richtige Trainingspartner war. Antonias Vater. Er war schon x-mal mit seiner Tochter zelten gewesen, auch beim Klettern und beim Kanufahren und beim Tauchen. Als ich Antonia von meiner Idee erzählte, sagte sie, »Ja klar macht mein Papa das. Dann zelten wir zu dritt. Irgendwo in der Nähe, am besten an einem Weiher.« Antonia mag Abenteuer, wenn auch nicht ganz so unbedingt wie ich. Und ihr Vater war auch wirklich gleich einverstanden.
»Ja, ja, können wir machen. Nächsten Samstag, kein Problem.«
Jetzt musste ich nur noch den Widerstand meiner Mutter überwinden.
»Antonias Papa ist doch dabei«, bettelte ich. »Da kann doch gar nichts passieren. Bitte, es ist mir so wichtig.«
Da nickte sie schließlich. Ich jubelte und begann sofort, Landkarten nach einem geeigneten Zeltplatz abzusuchen. Schließlich war alles perfekt. Ich hatte einen guten Platz gefunden, die Ausrüstung gepackt. Heute sollte es soweit sein. Meine Mutter half mir, Zelt und Schlafsack auf meinem Fahrrad festzuschnallen. Damit wollte ich Antonia und ihren Vater abholen und dann würden wir zusammen weiterradeln. Zum Abschied drückte meine Mutter mich fest an sich und dann gab sie mir noch eine Riesenpackung Gummibärchen mit. Das war wirklich außergewöhnlich. Meine Mutter ist der Meinung, dass der Genuss von Gummibärchen bei Kindern direkt zum frühzeitigen Tod führt. Ich wusste, wie viel Überwindung es sie gekostet haben musste, mir diese Packung zu kaufen. Fröhlich radelte ich zu Antonia. Ich breitete meine Landkarten vor ihr und ihrem Vater aus. Genüsslich zeigte ich auf die verschiedenen Weiher in der Nähe der Stadt, die in Frage kamen. Antonias Vater grunzte zustimmend. Gerade wollte ich näher erläutern, welchen von ihnen ich mir ausgesucht hatte und warum, da kam Antonias Mutter.
»Sag mal, für wann ist denn das hier geplant?« fragte sie. Und im Ton ihrer Stimme hörte ich schon das drohende Unheil.
»Für heute«, antwortete Antonia arglos.
Ihre Mutter spitzte die Lippen.
»Wolfgang«, sagte sie, »das geht nicht.«
»Wieso?«
»Weil ich heute Abend zu meiner Fortbildung muss. Und du musst dich um Antonia und die Zwillinge kümmern. Das haben wir schon vor Monaten ausgemacht. Erinnerst du dich?«
Antonias Vater sah mich an.
»Tut mir leid, Hannes«, sagte er. »Wir müssen das Ganze verschieben.«
Ich starrte ihn entsetzt an. Ich muss wie eine dieser Masken von wilden Eingeborenen ausgesehen haben, die man Ureinwohner nennen soll. Antonia nahm die Sache nicht so tragisch. »Machen wir es eben nächsten Samstag?«
»Nein«, jaulte ich, »da kann ich nicht. Und übernächsten auch nicht. Meine Mutter hat mich zu einem Bewegungskompetenzstärkungskurs angemeldet.«
»Bei diesem Kurs würden wir sicher in irgendeiner langweiligen Turnhalle irgendwelche blöden Gymnastikübungen machen. Mit immer drei dicken Matten drunter, ich kenne das schon.«
Das ist so die Art von Kurs, die meine Mutter gut findet. Antonia schien trotzdem nicht besonders betroffen zu sein. Sie lief aus dem Zimmer, um irgendwas zu holen. Ja, na klar, sie hatte ihren Vater ja ständig um sich und konnte nach Herzenslust zelten und Abenteuer erleben.
Antonias Vater sah mich bedauernd an.
»Vielleicht könnt ihr stattdessen wieder bei euch im Garten übernachten, sagte er. »Mit deiner Mutter? Oder vielleicht sogar alleine?« »Das wäre doch auch was, wenn ihr beide alleine zeltet, Antonia und du.«
Beim letzten Satz ihres Vaters war Antonia wieder ins Zimmer gekommen. »Alleine?« fragte sie. »Echt?«
»Ja, meinetwegen gerne«, antwortete ihr Vater.
Er wirkte jetzt etwas zerstreut, weil irgendwo im Haus einer der Zwillinge plötzlich zu brüllen angefangen hatte. Ich konnte nicht erkennen, ob es sich um Paul oder um Noah handelte. Antonia strahlte mich an.
»Das machen wir, oder?«
Nun begann auch noch ein zweites Kind zu brüllen. Antonias Vater stand auf und lief hinaus. »Oder, Hannes?«
»Ich wollte nicht in unserem Garten zelten. Ich wollte raus in die Wildnis.«
Doch Antonia hatte den Teil mit dem Garten offensichtlich gar nicht gehört.
»Das ist cool«, sagte sie mit leuchtenden Augen. »Wir radeln zu dem Weiher und zelten dort alleine.«
»Ich glaube nicht, dass dein Vater«, begann ich und verstummte. Mein Hirn ratterte. Alleine zelten? In der Wildnis? Antonia und ich? Natürlich war keiner unserer Eltern damit einverstanden, aber sie würden es ja nie erfahren, dachte ich zumindest in diesem Moment.
»Ja«,
rief ich und sprang auf. »Ja, das machen wir!« Und dann hatte ich es sehr eilig. Antonia und ich mussten verschwunden sein, ehe einer ihrer Eltern auf die Idee kam, weiter über unsere Gartenzeltpläne sprechen zu wollen. Wir schafften es tatsächlich wegzukommen, ohne dass Antonias Eltern noch einmal genauer nachgeforscht hätten, wohin wir eigentlich radeln wollten. Ich trat in die Pedale und mein Herz jubilierte. »Abenteuer, Abenteuer«, sang es. Der Weiher lag ein Stück außerhalb der Stadt, Richtung Flughafen in einem Landschaftsschutzgebiet. Ich hatte es mir menschenleer und entlegen vorgestellt, doch als wir an den Weiher kamen, sahen wir schon von Weitem, dass Horden von Jugendlichen dort am Ufer umherschwärmten, wo wir eigentlich unser Zelt aufbauen wollten. »Mist, die feiern da eine Party. Das dauert bestimmt die ganze Nacht.« Mit zusammengekniffenen Augen musterte ich das gegenüberliegende Ufer. Dort war ein Hang, dicht bewachsen mit Gestrüpp. Ich deutete hinüber. »Wir schlagen da unser Lager auf.« Und das taten wir. Wir umrundeten den Weiher in großen Bogen und schoben unsere Räder durchs Gebüsch, bis wir einen kleinen, einigermaßen flachen Platz zwischen den Sträuchern fanden. Die Jugendlichen am anderen Ufer konnten uns hier nicht sehen. Wir waren ganz für uns, verborgen vor dem Rest der Welt, mitten in der Wildnis. Als wir endlich das Zelt aufgebaut hatten, waren wir verschwitzt und von Mücken zerstochen, aber sehr glücklich. Während die startenden Flugzeuge über uns hinwegdonnerten, aßen wir zum Abendessen Chips und Gummibärchen. Alles wäre wunderbar gewesen, wenn wir nicht hätten feststellen müssen, dass wir zu wenig Wasser dabei hatten. Unsere Trinkflaschen waren bald bis auf den letzten Tropfen geleert. Was jetzt? Wenn wir Weiherwasser trinken, kriegen wir garantiert Durchfall. Egal, ich will jetzt erstmal schwimmen. Wir schlichen hinunter ans Ufer. Auf der anderen Seite konnten wir zwischen den Bäumen die Jugendlichen sehen. Musik wummerte. Sie hatten ein Feuer angezündet und schrien und lachten. Ein paar saßen auf Mopeds und kurften über den Platz, dass der Dreck spritzte. »Das sind die wilden Eingeborenen«, sagte ich. »Die feiern da drüben ihre mystischen Rituale.« Antonia kicherte. Dann gingen wir schwimmen. An einer Stelle, die man von der anderen Seite nicht sah, ließen wir uns von überhängenden Bäumen ins Wasser fallen, schwammen zwischen den schlabbrigen Seerosen und scheuchten jede Menge Frösche auf. Alles Dinge, die meine Mutter mir nicht erlauben würde. Nie. Von einem Baum ins Wasser springen. Nie. Zwischen Schlingpflanzen schwimmen. Und ungeklortes Wasser fand meine Mutter grundsätzlich bedenklich, weil man nicht wusste, was für Krankheitserreger darin herumschwammen. Schlammseuche, Karpfengrippe, Froschpest. Ich jedoch fühlte mich großartig. Abenteuerlich und frei. Wie gut, dass wir hierher gekommen waren.
»Weißt du was?«, sagte Antonia plötzlich. »Wir schleichen uns rüber zu den Eingeborenen. Die haben bestimmt was zu trinken bei ihrer Party. Vielleicht können wir was klauen.«
Die Idee war gut und wir setzten sie sofort in die Tat um. Vorsichtig pirschten wir um den Weiher herum. Es gab genug Büsche und Bäume, die uns Deckung gaben. Außerdem begann es inzwischen zu dämmern. Wir kamen unbemerkt ganz nah an die Partyzone heran. Die Musik lärmte laut. Ein paar der Eingeborenen hopsten ums Feuer herum. Nun mussten wir nur noch das Getränkelager ausfindig machen. Plötzlich wurde die Musik leise gedreht und die Tänzer hörten mit ihrer Hopserei auf. Ich reckte den Hals, um zu sehen, was los war. Den Feldweg entlang kam ein Polizeiauto gefahren. Zwei Polizisten, ein Mann und eine Frau, stiegen aus und begannen mit ernsten Gesichtern auf die Jugendlichen einzureden.
»Und schon haben sie Ärger«, flüsterte ich schadenfroh. Nicht einmal im Traum wäre mir eingefallen, dass die Polizei keineswegs wegen der feiernden Jugendlichen hier war.
Antonia hatte inzwischen im flachen Uferwasser ein paar Getränkekästen entdeckt. Sie standen dort wohl zur Kühlung. Ich beobachtete, wie sie zwei große Flaschen aus einem Kasten zog, dann kam sie zurück. Sie hatte eine Flasche Limo und eine Flasche Cola mitgebracht. Mit unserer Beute schlichen wir zurück zu unserem Zelt.
Dort aßen wir mehr Gummibärchen und den Rest Chips und Kekse, die wir noch hatten. Ich trank von der Limo und Antonia fast die ganze Flasche Cola. Und weil die Stechmücken jetzt wie die Wilden über uns herfielen, krochen wir dann ins Zelt. Und da muss ich, klebrig und furchtbar müde von der ganzen ungewohnten Bewegung, ziemlich bald eingeschlafen sein. Plötzlich wachte ich auf. Es war dunkel im Zelt und ich hatte mit einem Mal ein ganz übles Gefühl. Was hatte ich getan? Meine Mutter würde wahnsinnig werden, wenn sie mitbekam, dass ich weg war und keiner wusste, wohin. Auch nicht Antonias Eltern, die sicher auch ziemlich sauer auf mich sein würden, wenn sie herausfanden, was los war. Nach meinem letzten Abenteuer, dem mit der Nummer 1, hatte ich meiner Mutter versprochen, dass ich nie wieder von zu Hause weglaufen würde. Das hatte ich diesmal auch nicht getan. Nicht direkt. Aber trotzdem kam es mir plötzlich vor, als hätte ich sie ganz schrecklich belogen. »Antonia«, flüsterte ich in die Dunkelheit. Ich musste mit meiner Freundin reden, sofort. Ich tastete mit den Händen. Wo war sie nur? Immer hektischer tastete ich, im ganzen Zelt. »Antonia«, flüsterte ich wieder. Laut zu rufen getraute ich mich nicht. Alles war mit einem Schlag so unheimlich geworden. Antonia war nirgends. Das Zelt war völlig Antonia frei. Dann fand ich den Zelteingang. Er war offen. Ich spürte ein kaltes Kribbeln im Nacken. Geschlafwandelt. Sie ist wieder geschlafwandelt, dachte ich. Sie tappt irgendwo draußen herum. Wer weiß wo. Ist vielleicht schon gestürzt. Hat sich verletzt. Ich krabbelte aus dem Zelt. Draußen war es nicht ganz so dunkel. Ich sah die Büsche ringsum und einen blauen Schein, der immer wieder über das Wasser des Weihers zuckte. Das war ein Blaulicht von einem Krankenwagen. In diesem Moment setzte mein Gehirn aus. Da ist sie drin, war alles, was ich noch denken konnte. Wie ein Verrückter rannte ich los. Es ist ein Wunder, dass ich mir bei dem Lauf um den Weiher in der Dunkelheit nicht das Bein gebrochen habe. Ich achtete auf gar nichts mehr. Ich rannte, was ich konnte, und kam trotzdem zu spät. »Stopp!« brüllte ich noch und »Antonia!« Der Krankenwagen bog in den Feldweg, beschleunigte und verschwand in der Dunkelheit. Ich blieb zurück, schluchzend und verzweifelt.
»Wo kommst denn du her?«
Erst jetzt bemerkte ich die Eingeborenen ringsum. Oder Ureinwohner. Oder vielleicht auch einfach nur Jugendliche. Ein paar starrten mich an, ein paar wankten herum und beachteten mich nicht weiter.
»Ich muss hinterher zu Antonia«, japste ich.
Mein Blick hüpfte hierhin und dorthin und blieb an einem Motorroller hängen, der in der Nähe stand. Ich rannte hin und zerrte am Lenker. Natürlich brachte ich ihn nicht vom Fleck, ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, wie man damit fuhr. Der Typ, der mich vorhin angesprochen hatte, eher rundlich und mit einem Krokodil auf dem T-Shirt, kam mir hinterher.
»Hey, aber die Antonia ist doch gar nicht im Krankenwagen«, sagte er.
Ich hörte auf, an dem Motorroller herumzuzerren.
»Nicht?
Na, der Karl ist in der Glasscherben eintreten. Der war im Krankenwagen. Die Antonia ist da drüben.«
Krokodil-T-Shirt deutete zu einer Gruppe Gestalten am Feuer.
»Von woher kennst du die Antonia überhaupt?«
So eine dumme Frage. Abenteuervorbereitungen, Schule, Sandkasten. Ich rannte los.
»Antonia!«
Eine der Gestalten drehte sich um. Es war eine Jugendliche mit einem merkwürdigen Haarschnitt und einer ganzen Reihe von Piercings in Nasenflügeln und Ohrläppchen. Ich blieb stehen. Verdutzt sahen wir uns an.
»Das ist nicht Antonia«, stotterte ich.
»Doch, bin ich«, widersprach das Piercing-Mädchen. »Aber anscheinend nicht die Antonia, die du suchst, hä?«
Dann sagte sie zu dem Krokodiltypen:
»Du, Cem, das ist doch bestimmt eins von diesen Kindern.«
Hä? Na, die Kinder. Wegen denen dauernd Leute vorbeikommen. Erst diese Frau und dann der Mann mit den kleinen Jungs, dann die Polizisten. Sie haben doch gesagt, dass sie die Weiher in der Gegend nach zwei Kindern absuchen.
Mir wurde ganz komisch. Diese Frau und der Mann mit den kleinen Jungs, das waren doch wohl nicht Antonias Vater und meine Mutter?
Der Krokodiltyp, den die Piercing Antonia Cem genannt hatte, fasste mich ins Auge.
»Seid ihr das?« fragte er. »Die zwei Kinder. Allein.«
Ich nickte und spürte gleichzeitig, wie mein Hirn und mein Magen anfingen, sich zu drehen. Der Schweiß brach mir aus.
»Aber Antonia ist weg«, stammelte ich. »Nicht mehr im Zelt. Einfach weg.«
Von der Dunkelheit gepackt, von der Wildnis verschlungen. Mein Mund wurde trocken und der Atem weigerte sich, weiter ordentlich in meine Lungen zu strömen. Ich schnappte nach Luft. Da legte Cem mir den Arm um die Schulter.
»Keine Panik. Die finden wir schon. Jetzt zeig's uns erst mal euer Zelt.«
Ich bekam nicht richtig mit, wer was organisierte. Aber in kürzester Zeit war ich mit einer ganzen Gruppe Jugendlicher auf dem Rückweg um den Weiher. Sie hatten Taschenlampen dabei und brüllten, für meinen Geschmack viel zu fröhlich, immer wieder Antonias Namen. Und dann stand sie plötzlich da. Direkt vor mir. Wir hatten noch nicht mal unseren Zeltplatz erreicht. Klein, müde und sehr missmutig sah sie aus.
»Hey, Hannes«, krächzte sie vorwurfsvoll. »Wieso bist du nur weggerannt? Alter, ich hab ganz schön Angst gehabt, so allein im Dunkeln. Wieso hast du eigentlich keine Taschenlampe eingepackt?«
So, das war der größte Teil meines Abenteuerberichts. Was Antonia erlebt hat, ist eigentlich schnell erzählt. Es gab nämlich im Grunde überhaupt keine Gefahr. Antonia war nicht geschlafwandelt. Sie hatte überhaupt nicht geschlafen. Kein Wunder bei der vielen Cola, die sie getrunken hatte. Wegen der musste sie wohl auch raus zum Pieseln. Und weil sie nicht direkt vors Zelt pinkeln wollte, war sie ein Stück beiseite gegangen. Kurz nachdem sie das Zelt verlassen hatte, muss ich aufgewacht sein.
»Und plötzlich habe ich dich gehört, wie du aus dem Zelt gerannt bist, wie ein Verrückter«, erzählte Antonia mir später. »Wovor rennt der weg?«, habe ich mich gefragt. »Und erst mal so richtig Schiss bekommen.« Aber dann habe ich irgendwann kapiert, dass du mich suchst. Nur ohne Taschenlampe und überall Brennnesseln habe ich ewig gebraucht, bis ich um den Weiher rum war.
Allerdings kam dann schon in rasender Fahrt der nächste Schrecken auf mich zu. Antonia, also die Große mit den Piercings, wollte nämlich, dass ich meine Mutter anrief. Und Antonia, meine Freundin, bekam jetzt erst mit, dass keiner von unseren Eltern wusste, wo wir waren. Und sie wurde stinksauer und wollte auch, dass ich sofort meine Mutter anrief. Cem drückte mir sein Handy in die Hand und da blieb mir nichts anderes mehr übrig. Gerne würde ich schreiben, dass meine Mutter total cool war. Kannst du nicht den Rest der Nacht mit uns im Zelt schlafen, Mama?
Ja, klar mache ich das, Hannes. Solche Abenteuer sind für die kindliche Entwicklung total wichtig
und so weiter, aber leider war es ganz anders. Mama war so wütend, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wahrscheinlich bereute sie die Gummibärchen zutiefst. Und ich glaube, sie stand kurz davor, mich windelweich zu prügeln. Obwohl sie mich noch nie gehauen hat. Das entspricht nicht ihrer Überzeugung davon, wie man Kinder erzieht. Aber diesmal hat nicht viel gefehlt. Und vielleicht hätte ich sogar ein bisschen verdient gehabt. Letztendlich hat sie Antonia und mich aber einfach nur ins Auto gepackt und heimgebracht. Wie alles genau abgelaufen ist, habe ich gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ich war plötzlich so müde, dass ich im Auto sofort eingeschlafen bin. Antonia auch. Der nächste Tag war wirklich extrem unangenehm. Und der übernächste auch. Und der danach und der danach auch. Ich durfte das Haus nur für die Schule verlassen. Und meine Mutter hat mich hingebracht und wieder abgeholt wie einen Erstklässler. Und sie hat nur das Allernötigste mit mir gesprochen. Mein Vater auch. Aber das ist nicht so schlimm. Er ist sowieso fast immer auf Geschäftsreise. Ich habe mich natürlich bei ihnen entschuldigt.
bei Antonias Eltern auch, mehrmals. Aber ich weiß nicht, ob meine Mutter die Entschuldigung annimmt. Mit Cem habe ich auch gesimst und mich bedankt. Er ist, glaube ich, der Einzige bei der ganzen Sache, der nicht sauer auf mich ist. Normalerweise führt meine Mutter mit mir ein Gespräch, wenn ich irgendwas angestellt habe. Oder wenn sie glaubt, dass ich irgendwas angestellt habe. Sie findet Gespräche total wichtig. Aber diesmal wollte sie nicht mit mir sprechen. Noch nicht. Ich hoffe, das kommt jetzt endlich bald. Auch wenn es sicher noch einmal ultra extrem unangenehm wird. Die Nachmittage habe ich genutzt, um meinen Abenteuerbericht zu verfassen. Der ist jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder aus dieser Abenteuerentzugshaft entlassen werde. Morgen ist jedenfalls Samstag. Da muss ich zu diesem Bewegungskompetenzstärkungskurs. Wenn der nicht auch gestrichen wurde. Was ich gar nicht so schlecht fände. Auf Turnhalle habe ich echt keine Lust. Ah! Gerade höre ich meine Mutter die Treppe hochkommen. Jetzt kommt es wahrscheinlich. Das Gespräch. Eine halbe Stunde später. Mann, Alter, ich weiß immer noch nicht, ob ich's glauben kann. Hat Mama das wirklich gesagt? Oder habe ich das geträumt? Aber wenn das stimmt, dann, ich weiß nicht was. Ich habe sie jedenfalls ganz fest in den Arm genommen, als sie mir gesagt hat, was dieser Bewegungsdingskurs in Wirklichkeit ist. Es ist ein Abenteuertraining. Wir gehen in den Wald und übernachten da, in einem selbstgebauten Unterstand. Das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und meine Mutter hat es mir nicht nur erlaubt, sie hat mich sogar selbst dort angemeldet. Nach der Umarmung hat sie mich angelächelt. Aber nur ein kleines bisschen. Und ihre Augen waren immer noch ziemlich vorwurfsvoll. Aber das wird sich geben. Ab jetzt werde ich nämlich ein ganz und gar toller Sohn sein. Und nie mehr Gummibärchen essen. Das schwöre ich. Wie das Abenteuertraining war, werde ich gleich am Sonntagabend aufschreiben. Das wird dann mein Bericht über mein Abenteuer Nummer 3.
Das war Abenteuer Nummer 2 von C. Neudert und Sonja Beißwenger hat die Geschichte erzählt. Technik Katharina Palm, Programmassistenz Ulrike Weigel, Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.
Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus?
Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle.
Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten. Immer freitags als Podcast in der ARD-Audiothek.
Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war.